Ich bin jemand, der gerne Filme schaut. Unter anderem schaue ich gerne Filme von Bill Murray. Und Bill Murray, der war ein langjähriger Freund von Harold Ramis. Die beiden haben verschiedene Filme zusammen gemacht. Beide waren Schauspieler. Unter anderem Ghostbusters 1 von 1984 oder Ghostbusters 2. Sogar bei Ghostbusters Legacy von 2021 waren sie beide zu sehen, der eine aber nur durch Computer animiert und Archivmaterial. Ja, die beiden haben viel zusammen gemacht, unter anderem dann täglich grüßt das Murmeltier. Eines meiner absoluten Favorites unter den Filmen. Ich liebe diesen Film und auch die Story, die dahinter liegt, haben viele andere schon versucht zu kopieren. Eine tolle Sache. Der Harold Ramis war dort Regisseur und in einer kurzen Nebenrolle zu sehen. Bill Murray war natürlich der Star des Films, war die ganze Zeit zu sehen. Die beiden haben sich bei diesem Film aber vollkommen zerstritten. Die sind so sehr aneinander geraten, dass sie nach diesem Film 20 Jahre nicht mehr miteinander gesprochen haben. Und vielleicht würden sie heute auch noch nicht miteinander sprechen, wenn Harold Ramis nicht an einer tödlichen Autoimmunkrankheit erkrankt wäre. Und dann heißt es, so erzählt es zumindest die Tochter von Harold Ramis, dass plötzlich Bill Murray vor der Haustür stand mit einer Schachtel Donuts und zu Harold Ramis hinein wollte. Und dann haben die beiden sich getroffen und einander versöhnt. Bei einer Schachtel Donuts anscheinend. Und dann kurz darauf, 2014, verstarb Harold Ramis. Eine Geschichte, tragisch, mit einem Happy End. An anderer Stelle, ich schaue gerne Filme, ich bin ein Film von Star Trek, Raumschiff Enterprise. William Shatner, Captain Kirk und Leonard Nimoy, Spock, ja, also gehört für mich einfach zur Kindheit dazu. Ähnliche Geschichte. Die waren jahrelang zusammen unterwegs, dicke Freunde, und dann zerstreiten die sich, kommen in Streit und reden nicht mehr miteinander. Und in der Lebensbiografie von William Shatner schreibt Shatner selbst: Wir haben uns leider nicht mehr versöhnen können. Leonard Nimoy ist mittlerweile schon einige Jahre verstorben. Also ich finde solche Storys tragisch, und vor allem, wenn es dann kein Happy End gibt, ja, und man denkt, warum? Ja, wir haben unser Thema heute, ich kenne ihn nicht. Da geht es ja auch um eine Freundschaft, wo zwei wirklich jahrelang unterwegs waren, und dann sagt der eine über den anderen plötzlich, ich kenne ihn nicht. Mann, das ist doch schlimm. Vielleicht habt ihr ähnliche Beziehungsprobleme schon erlebt, wo plötzlich jemand über den anderen sagt, ich kenne ihn nicht. Boah, das ist doch hart. Das ist eine vernichtende Aussage. Das ist, ja, da verleugnet der eine den anderen. Da ist etwas absolut Wertvolles verloren gegangen. Und wir wollen uns eben mit einem Bibeltext beschäftigen, wo genau dieser Satz fällt. Ich kenne ihn nicht. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Lukas Kapitel 22, die Verse 54 bis 62. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Sie ergriffen ihn, Jesus, aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von Ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen. Und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa eine Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach: Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus gedachte an des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Ich kenne ihn nicht. Diesen Satz spricht Petrus und er meint Jesus. Diese Situation ist sicherlich eine der bekanntesten im Leben von Petrus. Und sie hängt natürlich eng mit dem zusammen, was vorher in seinem Leben geschah und auch, was danach geschah. Wir schauen uns das Ganze unter den Gesichtspunkt von 3 Punkten einmal an. Dabei geht es um starke Absichten, um starke Worte und um starke Augenblicke. Schauen wir uns das erste an, die starken Absichten. Ihr kennt das ja alle sicherlich. Am Anfang des neuen Jahres, da hat man so manch gute Vorsätze. Dass man sagt, ja, jetzt fange ich aber ganz neu dieses oder jenes an. Oder vielleicht kennt der eine oder andere das, man schließt ein Abo im Fitnessstudio ab und hat sich fest vorgenommen, jetzt aber, jetzt, Mann, Muskeln, Arnold Schwarzenegger oder ähnlich. Naja, was daraus wird, der eine oder andere weiß es. Oder der Beginn einer neuen Arbeit. Man hat ein tolles Vorstellungsgespräch gehabt, man hat Ja gesagt und der Arbeitgeber zu einem selbst und man startet hinein und denkt, jetzt wird alles besser. Naja, manchmal wirklich. Und manchmal stellt man fest, war doch nicht. Oder man startet eine neue Beziehung. Man ist wirklich Feuer und Flamme für den anderen. Man sagt, ich bin bereit dafür, dir den Mond vom Himmel herabzuholen. Jawohl. Oh, wie schön, wenn es euch einen neuen Start gibt. Ein neuer Beginn. Gute, starke Absichten. Oder auch im Beginn des Lebens mit Gott. Dass man sagt, jetzt starte ich mit Gott richtig durch. Hans-Joachim Eckstein, der Professor, der Theologieprofessor, erzählt das immer wieder gerne in seinen Lebensberichten, dass als er sich entschieden hatte für Jesus Christus, ist er als Teenager immer wieder zur Klostermühle gefahren, zu den Fackelträgern, um dort von Jesus zu hören. Und da meinte er, und da war das immer so, dass er da hinkam und aufgetankt hat und gedacht hat, jetzt reicht's für die ganze Woche und natürlich für die länger. Und er meinte, und jedes Mal hatte er das Gefühl, der Montag begann, nachdem er am Sonntag in der Klostermühle war und am Montag kaum ein paar Stunden vergangen, war dieses Auftanken schon wieder auf und davon, verpufft. Kennt ihr das auch? Dass man doch denkt, also jetzt habe ich so Gutes gehört, so viel, jetzt aber. Und dann, so schnell ist die Luft wieder raus. Der Petrus, wenn wir uns das Lebensbild anschauen, der wurde in die Nachfolge Jesu gerufen. Was hat er gemacht? Er folgte Jesus nach. Er ließ seine Karriere als Fischer hinter sich. Nach dem größten Fang seines Lebens war er bereit, diesem Jesus zu folgen. Voll Gas voraus. Und er war fest davon überzeugt und drückte das immer wieder aus. Herr Jesus, ich gebe alles für dich. Ich lerne von dir. Ich predige von dir. Ich mache, was du willst, Jesus. So war Petrus mit Jesus unterwegs. Und dann war er sogar bereit zu sagen, Herr Jesus, ich kämpfe für dich. Wenn die dir hier ins Leder wollen, hier ist mein Messer, mein Schwert. Und er schlug sogar dem Knecht, einen der Knechte, das Ohr ab, als sie Jesus gefangen nehmen wollten. Das war Petrus. Volle Fahrt voraus. die besten, die stärksten Absichten. Aber dann? Ja, dann nahmen die Jesus ja doch gefangen. Die schleppten ihn ab. Und Petrus? Ich bleib dran. Er bleibt dran. Er folgt diesem gefangenen Tross hinterher. Von Ferne. Ja, so ein bisschen mehr auf Distanz. Aber ich bleib dran. Dann kommt er in den Hof, in den Gefängnishof, da, wo Jesus gefangen gehalten wird. Er kommt mit hinein. In dieser Dunkelheit sieht er, was geschieht. Jesus, wie er verhört wird, geschlagen, misshandelt, wie er verhöhnt wird. Er bleibt da, aber bei den anderen am Feuer. Mal beobachten, in der Entfernung. Seine Lebenseinstellung war ja, ich schaffe das, ich mache das, ich. Aber jetzt so von Ferne, ohne Jesus, der steht da hinten irgendwo, nicht wirklich bei ihm. Ich, das kann nicht gut gehen, das geht nicht gut. Ja, unsere starken Absichten, die verpuffen so schnell im Alltag. Meine Güte, was habe ich mir schon alles vorgenommen? Wo dachte ich alles schon, das schaffe ich? Und wenn ihr wissen wollt, wie oft ich scheitere, fragt die Frau hier vorne in der ersten Reihe, fragt Doreen. Nee, fragt sie lieber nicht. Was bin ich dankbar, dass sie das alles aushält. Wunderbar. Ja, aber wie schnell verpufft das alles im Alltag? Oh Jesus, es läuft alles so anders, als ich dachte. Oh Jesus, ich verstehe dich nicht, ich verstehe dein Handeln nicht. Oh Jesus, die geistlichen Rationen, die ich immer wieder in mich aufnehme, die ich bunkere, die halten nicht. Ich schaffe das nicht. Ich bleibe zwar noch dran, aber dann manches Mal so auf die Ferne. Ich folge von Ferne, sitze am Feuer der anderen. Aber Jesus ist so weit weg. Und ja, dann sind da noch die starken Worte. Die starken Worte. Mann, was können wir manchmal starke Worte abgeben? Vor allem, wenn man hier vorne sitzt oder steht und predigt, ne? Ich erinnere mich, wenn ich an starke Worte denke, von mir immer wieder an ein Erlebnis als Teenager. Das habe ich zuletzt auch schon mal hier und da in kleineren Gruppen hier in der Glocke und in Bibelstunden erzählt. Ein Erlebnis aus den Zeltlagern, als ich Teenager war. Ein CVJM-Ritterlager. Und auf dem Ritterlager, da gab es verschiedene Zelte, das kennt ihr vom Powercamp, vom Jungscherlager. Ähnlich aufgebaut, da waren es aber nicht Zelte, da waren es Burgen. Ja. CVM-Ritterlager hatte Burgen. Und jede Burg hatte einen Burgherrn. Der Burgherr war ein erwachsener Mitarbeiter, der schon gestanden mit Jesus unterwegs war und dann entsprechend auch für dieses Zelt zuständig war. Und es gab einen stellvertretenden Burgherrn. Das war ein Teenager, der die Verantwortung übernahm, wenn der Burgherr mein Rat nicht da war oder mal unterwegs war. Einer dieser Stellvertreter in diesem Lager war ich, von diesem Zeltlager. Wow, stolz, ja. Und da gab es einmal in diesem Lager, in diesen 14 Tagen, die sogenannte Stellvertreterwache. Das hieß, alle Stellvertreter aus den Zelten waren für die Nachtwache zuständig. Und aus welchen Gründen auch immer, ich war der Sprecher, der Stellvertreter. Und dann vor dem Lager am Abend, vor der Nacht, wurde uns dann die Lagerwache übergeben. Und dann habe ich die Lagerwache übernommen und mit markigen Worten, wie das zum Ritterlager gehört, ja, habe ich dann versprochen, ja, wir werden das Lager bewachen und verteidigen. Mit Blut und Leben werden wir das tun. markige Worte, ja, passt zum Ritterlager. Naja, dann begann die Wache und die Nacht passierte nichts. Hatten wir gedacht. Also wir haben nichts mitbekommen. Ja? Die Stellvertreter, die Wache gehalten haben, man wechselt sich ja dann immer so ab, stündlich oder zweistündlich. Wir haben nichts mitbekommen. Am nächsten Morgen schauen wir zum Kreuz und zum Fahnenmast. Und am Fahnenmast fehlte die Fahne. Oh, die Höchststrafe einer Lagerwache, ja? Wenn es irgendjemand gelingt, die Fahne zu klauen. Wie kann das denn passieren? Und am nächsten Morgen, die Lagerleitung versammelte die Stellvertreter vor dem ganzen Lager und fragte nach, wie war das? Mit Blut und Leben wolltet ihr das Lager verteidigen. Wo ist die Fahne? Oh, war das peinlich. Ja? Oh, das, wie gesagt, das, ja, deswegen erzähle ich, ich vergesse das mein Leben nie wieder. Ja? Also es war so schrecklich peinlich. Aufs Leben hingesehen, ey, war nicht weiter schlimm. Ja? Aber damals ey, für das Lager, ey Mann, wie konnte das passieren? So die markigen und starken Worte, an denen man manchmal gemessen wird, wo manchmal so wenig hinterliegt. Markige, starke Worte, die, die verheiratet sind, ja, was verspricht man sich da? Ich bin bei dir in guten wie in schlechten Zeiten. Manchmal wird es wirklich auch so noch gefragt, manchmal auch nicht mehr, aber der Gedanke steckt dahinter nach wie vor. In guten wie in schweren Zeiten stehen wir zueinander. Aber ganz ehrlich, wenn man so jung ist und heiratet, wissen wir wirklich, was schlechte Zeiten bedeuten? Also gute Zeiten, hey, rosa-rot, natürlich, aber schlechte Zeiten, wenn Krankheiten kommen, Existenznöte, wenn man nicht mehr weiß, wie geht's weiter, wenn man enttäuscht wird von sich selbst oder wirklich vom Partner, wie können wir dann markigen Worten wirklich Taten folgen lassen, wirklich zusammenstehen und einander nicht lassen? Da merken wir ganz schnell, boah, die eigene Kraft, wo ist die? Petrus, ja, der, was hat er für Worte geworfen? Der hatte ein ganz klares Bekenntnis über Jesus. Er sagte, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Also stärker geht's nicht. Diese Erkenntnis, der Hammer, das sagte der Petrus. Oder als er da zusammen mit den anderen konfrontiert wurde, wo Jesus sagte, ihr werdet mich alle verlassen. Da sagte er, Moment, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Hat er so gesagt. Und dann legt er noch einen drauf und sagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich bleib dir treu. Doch nun, in unserer Geschichte, Mann, der Christus lässt sich gefangen nehmen. Der Christus, der Sohn Gottes, er lässt es geschehen. Es passiert einfach. Warum? Das ist doch enttäuschend. Dann nehmen sie den Meister, den Rabbi, und sie schlagen ihn und misshandeln ihn. Und dann beobachtet er das. Und so in echt, wenn man das so wirklich echt sieht, dann sieht das echt schlimm aus. Dann ist es nicht mehr Theorie. Jesus, ich stehe zu dir, egal was mit dir passiert. Nein, da passiert es gerade. Oh, wenn die jetzt, wenn die mich jetzt schlagen würden, ja? Boah, wenn ich jetzt wirklich mit ihm sterben müsste. Und der Schmerz ist dann plötzlich doch sehr real und nicht mehr theoretisch. Mensch, dann ist das alles doch ziemlich enttäuschend. Das ist beängstigend. Und das ist irgendwie auch beschämend. Da laufe ich die ganze Zeit ihm hinterher und es passiert sowas. Mann, Und das sind dann die anderen um einen herum. Und die beobachten dann ja den Petrus. Vielleicht war er auch nervös, vielleicht hat er das gesehen, wirklich in seinen Augen zu sehen, ich verstehe das nicht. Und was mache ich jetzt hier? Und dann stellt eine Frau fest und sagt, dieser war doch auch mit ihm. Und dann die Reaktion von ihm, Frau, ich kenne ihn nicht. Vielleicht mehr so beiläufig, vielleicht kriegt es keiner mit. Nee, kenne ihn nicht. Wen? Keine Ahnung. Und dann beobachten die ihn aber weiterhin. Und dann sagt noch einer, ja doch, du bist auch einer von den anderen. Vielleicht ist der Petrus mittlerweile schon mal unruhig zum Tor gegangen, wollte langsam mal unauffällig verschwinden. Das Tor war verschlossen. Er kommt wieder bescheiden zurück und versucht sich verstecken. Vielleicht sehen die das, vielleicht beobachten die ihn. Vielleicht machen sie sich einfach nur lustig über ihn. Du warst bestimmt auch einer von denen, ne? So wie du dich gerade verhältst. Nee, ich doch nicht. Ich bin keiner von denen. Ich bin's nicht. So einer bin ich nicht. Ich gehöre da nicht zu. Nein. Ich war niemals dabei. Nee. Und nach einer Stunde heißt dann im Text, sagt noch mal einer, wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Die Sprache, die hat ihn verraten, das ist ein Galiläer. Das ist so ähnlich, wenn ich irgendwo hingehe und immer denke, als Westerwälder und Siegerländer, ich spreche doch mittlerweile wirklich Hochdeutsch, und dann ich predige, und das passiert mir immer wieder noch, dann kommt jemand hinterher auf mich zu und sagt, du kommst aus dem Siegerland, ne? Da denke ich, hä? Hört man das immer doch? Ja, klar. Vor allem, wenn ich vielleicht mal ein Brötchen esse und das zu Tisch nehme. Meine Sprachfehler, die irgendwo da sind, ja, die immer wieder mal durchkommen. Und natürlich, wie euch Hohenlohe und Schwaben, ihr kennt das sicherlich auch, man erkennt einen an der Sprache. So war es auch hier. Und dann was sagt er? Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Er ist schon ziemlich verzweifelt. An anderer Textstelle in Matthäus 26 heißt es dann, da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht. Also wirklich hart. So, nee. Wie sieht es bei uns aus? Welche Vorstellung haben wir von Jesus, dem Christus, von dem wir doch lesen, er tut Wunder, er hat Macht. Aber fühlt sich das manchmal dann wie falsche Versprechung an? Wurde uns vielleicht in der Verkündigung schon so viel versprochen, dass wir sagen, also ich verstehe das nicht. Warum passiert denn bei mir nichts, wenn da so viel Macht drin liegt in ihm? Ist es zu schwärmerisch, was wir gehört haben und es passt nicht zum Leben? Haben wir vielleicht zu wenig Bibelwissen, dass wir bestimmte Bibelverse, bestimmte Geschichten nur zu gut kennen und nicht den Gesamtkontext der Bibel verstehen? Ist es zu sehr auf meinem Gefühl, ist es zu sehr in meinen Gedanken, wie es zu mir, zu dem, was ich meine, in dem bisschen, was ich erkenne, so müsste Jesus doch jetzt sein? Habe ich vielleicht auch zu wenig Gemeinschaft, um mich mit anderen auszutauschen, Korrektur zu bekommen? Und dann zu verstehen, Gott ist der Heilige, Gott ist der Liebende, Gott ist der, der oft ganz anders ist, weil er so vielschichtig ist, weil so vieles darin steckt. Und dass ich dann in meinen Schmerzen, in meinen Enttäuschungen wirklich verstehen kann, Gott ist Gott. Gott ist real. Gott ist hundertprozentig der, der er ist. Er ist hundertprozentig der, der mit mir Beziehung haben möchte. Er ist hundertprozentig gut, aber eben dann doch oft anders, wie ich es bis dahin immer gedacht habe. Und dass ich dann es brauche, mich korrigieren zu lassen, neu zu verstehen, wer ist Gott? Gerade auch in den Tiefpunkten meines Lebens. Wer die Losungen liest, hat gestern in den Losungen, im Losungsbüchlein, im Tritttext, also es gibt ja immer einen alttestamentlichen Vers, einen neutestamentlichen Vers und dann ein Liedvers oder ein Gedanke, da war gestern Samuel Koch zitiert. Also der Mann, der mittlerweile im Rollstuhl sitzt, der damals bei Wetten, dass aufgetreten ist und live vor aller Welt diesen schlimmen Unfall hatte. Und er schreibt da in diesem Vers, Als ich so am Tiefpunkt meines Lebens war und alle meine Träume, alle meine Wünsche, alle meine Perspektiven, Pläne und Ideen zerstört waren und ich nicht mehr wusste, wie es weitergeht, war es in dieser verzweifelten Lage die logische Konsequenz, mich an Gott zu wenden. Das ist die Herausforderung für dich und für mich, in den Momenten, wo wir nichts mehr verstehen, wo wir nichts mehr haben, dann aber zu begreifen, jetzt zu Gott, gerade jetzt zu Gott, um von ihm mir helfen zu lassen. Und dann kommen wir zum Schluss noch zu dem dritten Punkt, die starken Augenblicke in unserem Text. Die starken Augenblicke. Es gibt diese starken Augenblicke, die wir in dieser biblischen Geschichte sehen. Das erste ist der Hahnenschrei. In Vers 60, und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Jesus hatte es ihm vorausgesagt. Wie Birgit schon gesagt hat, Jesus hatte es gewusst. Und Petrus sagte, ich doch nicht. Und hier kommt der Moment der Überführung, der eigenen Selbstüberschätzung, der eigenen Sünde. Der Hahn kräht und er hat Jesus dreimal verleugnet. Dieser Moment der Überführung, wenn zum Beispiel der Brief von der Stadtverwaltung kommt mit dem Knöllchen, das dir sagt, du hast falsch geparkt oder du warst zu schnell unterwegs. Boah, sowas Dummes, wenn man so einen Brief aufmachen muss, ne? Ärgerlich. Oder die Personenwaage, auf die man sich draufstellt und die sagt, 5 Kilo mehr. 5 Kilo, wo kommen die denn her? Mann, was habe ich gemacht? Zu viel gegessen, zu wenig Sport und Ausgleich. Oder aber du nimmst die Bibel zur Hand und der Bibelvers spricht zu dir, Gott spricht zu dir und sagt, du hast gegen Gottes Willen gehandelt. Kehr um. Du hast gesündigt. Hör auf damit. Was nun? Einfach ignorieren? Oder sagen, naja, halt noch 3 Kilo dazu, dann bin ich wenigstens wieder bei einer runden Zahl. Oder das Knöllchen nehmen und bezahlen. Aber bei Gott, die Schuld bei Gott und so manche Schuld unter uns Menschen einfach bezahlen, funktioniert oft nicht. Es gibt die Dinge, die wir nicht mehr gut machen können aus eigener Kraft. Wenn man es doch noch hätte klären können, aber dann verstirbt der andere. Wie oft passiert es? Wohin dann mit meinen Gefühlen, mit meinen Schuldgefühlen, mit der Schuld, die wirklich dann eventuell da ist? Petrus, wohin mit deinem Versagen jetzt? Er hat diesen besonderen Augenblick, der Hahnenschrei, der ihn überführt. Deine besonderen Augenblicke waren vielleicht woanders, im Powercamp, auf einer Evangelisation, in einem Gespräch, wo dir plötzlich deutlich wird, Mann, was tue ich hier? Oder in der Zeit mit Gott, wo du mit ihm redest und auf ihn hörst. Die Möglichkeit zur Umkehr. Ja, und bei Petrus kommt dann dieser zweite Augenblick, nämlich der Blick Jesu. Der Blick Jesu. Und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Was hat Petrus in diesem Blick von Jesus gesehen? Ich glaube, natürlich, dieser Blick, Petrus, ich hab's gewusst, aber Petrus, ich liebe dich. Petrus, ich habe Gnade für dich. Petrus, ich wende dich dir mit meinem Blick zu. Mehr geht gerade nicht. Petrus, all das hier geschieht gerade, genau deshalb, genau wegen diesen Schuldmomenten, gerade deshalb, um diese Schuld zu sühnen, um dafür zu bezahlen. Und so könnten wir unsere Namen einsetzen. Es geschieht um deinetwillen. Es geschieht um deiner Sünde willen. Es geschieht um der Vergebung willen, die Gott dir und mir schenken möchte. Und dann darf ich mit meiner Schuld, die mir niemand vergeben kann, die ich mir selbst nicht vergeben kann, die mein anderer niemand vergeben kann, ich darf mit dieser Schuld zu Jesus kommen. Ich darf zu ihm kommen, er hat einen Blick dafür. Die Jahreslosung vom letzten Jahr sprach davon, du bist ein Gott, der mich sieht in meiner Not, in meiner Sünde, in meiner Scham, sieht Gott mich. Und dann schenkt Gott Vergebung und Erlösung. Da ist ein Gott über mir, an den ich mich hängen kann, wo ich Erleichterung finde. Da ist etwas über mir, wo ich das abladen darf, was ich nicht mehr tragen kann. Und da steht jemand über mir, der zu mir spricht, in Jesaja 41, Vers 10. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Da spricht Gott dir und mir zu. Jesus hatte kurz zuvor zu Petrus gesagt, in dieser Geschichte in Lukas 22, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du umkehrst, Petrus, dann stärke deine Brüder. Und das tut Jesus auch heute für uns. In 1. Johannes 2, Vers 1 heißt es, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, nämlich Jesus Christus, der gerecht ist. Das heißt, Jesus betet jetzt für dich in deiner Not. Ja, und dann kommt dieser dritte Augenblick in dieser Geschichte, der weinende Petrus. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Da war das Erkennen der eigenen Schuld. Da war das Erkennen der überströmenden Gnade Gottes. Timothy Keller hat einmal gesagt, wir sind sündiger und fehlerhafter, als wir je zu glauben vermochten. Doch gleichzeitig sind wir in Jesus Christus geliebter und angenommener, als wir je zu hoffen wagten. Ja, dieser Schmerz der Eigenerkenntnis und die Erleichterung der Gotteserkenntnis. Und dazu gehört natürlich danach ja die Geschichte aus Johannes 21, Vers 15 und folgende, wo der auferstandene Jesus dem Petrus und einigen anderen Jüngern begegnet, wo er mit ihnen frühstückt und dann spazieren geht und Petrus dreimal fragt, hast du mich lieb? Und Petrus dann am Ende sagt, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus hatte seine Tränen gesehen. Jesus begegnet ihm mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Jesus stellt ihn wieder her. Da ist also bei Petrus nicht Bill Murray mit einer Schachtel Donuts, sondern da ist Jesus mit einem Frühstück mit Fisch und der mit ihm ins Gespräch kommt und die Versöhnung vorantreibt und die Wiederherstellung schenkt. Jesus verfährt so auch mit dir und mir. Da, wo du gefallen bist, wo du dich von Jesus entfernt hast, wo du dann deine Schuld erkannt hast, wo du den Blick von Jesus spürst und siehst, seine Liebe, seine Gnade, seine Vergebung, wo du das gespürt hast, wo Jesus dich aufrichtet, das darfst du erfahren, genauso wie der Petrus dort in der Geschichte in der Bibel. Ja, der ehemals hochmütige Petrus, der sagt, ich schaffe das, wird in die Schule der Demut hineingenommen und erlebt Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Und so kann der Petrus später einmal in einem seiner Briefe schreiben, in 1. Petrus 5, Vers 5 bis 7, alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott kommt zu uns, um in Beziehung mit uns zu leben, um uns Leben zu schenken. Er schenkt uns seinen Blickkontakt als einen ganz besonderen Moment. Ja, und wenn wir dann mit Jesus leben, dann lasst uns auch wirklich mit ihm leben. Nicht von der Ferne, nicht aus eigener Kraft, sondern in dem Bewusstsein, dass Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich, fern von mir, könnte nichts tun. Deswegen bleibt bei mir. Wir dürfen gleich auch noch einen ganz besonderen Augenblick miteinander erleben, nämlich, dass wir das Abendmahl miteinander feiern möchten, hier in der Glocke, gemeinsam mit Jesus, der uns anschaut, voller Gnade, Liebe und Barmherzigkeit. Wir haben uns mit der Geschichte der Verleugnung des Petrus beschäftigt, wo er sagte, ich kenne ihn nicht. Ja, er hatte das geantwortet. Und dann hin zu dem, wo Jesus dann aber sagt, aber ich kenne dich und ich liebe dich. Die guten, starken Absichten, wir wollen mit Jesus leben, aber dann oft das Entfernen. Die starken Worte, die wir oft für Jesus abgeben und dann doch schwache Worte der Verleugnung haben plötzlich, die uns über die Lippen kommen. Und dann die starken, besonderen Augenblicke, wo Gott uns von unseren falschen Wegen überführt, wo uns der Blick Jesu begegnet, seiner Gnade und Vergebung und uns dann Wiederherstellung schenkt. Herr Jesus, dafür danken wir dir, dass es diese Momente gibt, dass du diese Momente uns schenkst und hab Dank dafür, dass deine Gnade und Liebe immer bleibt. Deine Liebe hört niemals auf. Dafür danken wir dir. Und so bitten wir dich, da wo wir es jetzt gerade brauchen, richte du uns auf. Sei uns gnädig. Amen.